Ernährung. Bei der Ernährung gilt, wie in allen anderen Bereichen der Formel, das Gesetz des Minimums, das der deutsche Agrarwissenschaftler Karl Sprengel schon im Jahr 1828 formulierte, um darauf hinzuweisen, dass das Pflanzenwachstum immer seine Beschränkung in jenem essentiellen Nährstoff findet, der in einer zu geringen Konzentration vorliegt, selbst wenn alle anderen essentiellen Nährstoffe in optimaler Konzentration vorhanden sind. Angewandt auf unser autobiografisches Gedächtnis bedeutet Sprengels Gesetz nichts anderes, als dass es an keinem einzigen essentiellen Mikronährstoff, also Vitamine und Spurenelemente, fehlen darf, damit ein optimales Hippocampuswachstum gewährleistet ist, aber auch kein Nährstoff das Defizit an einem anderen ausgleichen kann. Bezüglich des weit verbreiteten Mangels an Jod und des dadurch verursachten Schilddrüsenhormonmangels habe ich schon im vorherigen Kapitel dargelegt, welche dramatischen Konsequenzen dieser für die normale Hirnentwicklung mit sich bringt. Jod bzw. Schilddrüsenhormonmangel sorgt aber nicht nur für eine massiv beeinträchtigte Hirnreifung, sondern behindert auch die adulte hippocampale Neurogenese, was zu Kapazitätseinbußen beim System-2-Denken sowie zu einer depressiven Symptomatik führen kann. Ein Mangel an Jod lässt sich aber, ganz so wie Sprengels Gesetz es für Pflanzen formuliert, nur durch Jod beheben und nicht durch irgendeinen anderen Mikronährstoff ausgleichen. Ein weiterer folgenschwerer Mangel an einem essentiellen Nährstoff, der noch weiter verbreitet ist als der Jodmangel, ist der an den sogenannten aquatischen Omega-3-Fettsäuren, Eicosapentaensäure, kurz EPA, und Docosahexaensäure, kurz DHA. EPA und DHA sind essentielle Zellbaustoffe und Vorstufen einer großen Zahl lebenswichtiger Zytokine, die unter anderem eine antientzündliche Wirkung haben und die insbesondere die Neurogenese aktivieren. Einen Omega-3-Index, das ist der relative Fettsäureanteil von EPA und DHA in unseren Zellmembranen, von 11%, versucht beispielsweise die Plazenta zu erreichen, um eine optimale kindliche Gehirnentwicklung zu gewährleisten. Auch das hippocampale Volumen korreliert direkt mit diesem Index, also je geringer der Index, umso kleiner das hippocampale Volumen. Doch in Deutschland liegt der Wert nur bei 4-6% und in den USA im Durchschnitt sogar unter 4%. Ein Omega-3-Index unter 2% ist höchstwahrscheinlich nicht mehr mit dem Leben vereinbar. Um einen für die geistige Fitness optimalen Omega-3-Index von 10-11% zu erzielen, müsste ein Erwachsener jedoch täglich etwa 200-300 Gramm fetten Seefisch verzehren. Dies weist auf unseren evolutionären Ursprung als Fischer und Sammler hin, denn dieser für heutige Zeiten recht hohe Wert konnte nur erreicht werden, wenn man sich auch maßgeblich von Fisch und Muscheln ernährte. Laut Ernährungsexperten am Imperial College in London ist durch fossile Beweise unwiderlegbar untermauert, dass die menschliche Evolution ihren Vorteil aus der marinen, der aquatischen Nahrungskette zog. Doch abgesehen davon, dass Meeresfische mittlerweile zu stark mit Toxinen belastet sind, als dass man ihren Verzehr empfehlen könnte, stehen sie schon lange nicht mehr in ausreichendem Maß für die gesamte Weltbevölkerung zur Verfügung. Würde man den heutigen Wildfang gerecht verteilen, läge der durchschnittliche Omega-3-Index nur bei etwa 5%. Aber auch Fischzucht ist keine nachhaltige Lösung, weil Fische, wie auch der Mensch, nicht zur Eigensynthese der aquatischen Omega-3-Fettsäuren in der Lage sind und diese vollständig aus der immer knapper werdenden Nahrungskette beziehen müssen. Eine menschheitsgeschichtlich völlig neue und aus meiner Sicht derzeit alternativlose Möglichkeit, alle Menschen dennoch ausreichend mit aquatischen Omega-3-Fettsäuren versorgen zu können, um optimales Gehirnwachstum und lebenslange Hirngesundheit zu gewährleisten, besteht in der schadstofffreien Produktion von Mikroalgen bzw. Algenöl, das reich an diesen aquatischen Fettsäuren ist. Algenöl ist meines Erachtens der einzige Weg, das globale hirnschädliche Defizit an EPA und DHA zu beheben. Doch aufgrund der fehlerhaften, immer wieder propagierten Behauptung, dass der Mensch dazu in der Lage sei, diese beiden aquatischen Omega-3-Fettsäuren in adäquatem Umfang aus der terrestrischen Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure zu synthetisieren, wie man sie in Walnuss und vor allem in Leinöl findet, herrscht weiterhin weltweit ein gravierender Mangel. Man glaubt, gut versorgt zu sein, ist es aber nicht. Abgesehen davon, dass vielen die Bedeutung der aquatischen Omega-3-Fettsäuren nicht bewusst ist, sorgt diese Fehlinformation dafür, dass zu wenige Menschen Algenöl als neues Grundnahrungsmittel anerkennen. Dabei kann global betrachtet nur Algenöl den Fisch als Quelle essentieller aquatischer Omega-3-Fettsäuren ersetzen. Auch bei Vitamin D3 besteht ein nahezu globaler Mangel, selbst in Ländern in der Nähe des Äquators. Dies beweist, dass die Ursache des Problems also nicht immer ein Mangel an Sonnenlicht durch den Sonnentiefstand in Wintermonaten in höheren nördlichen oder tieferen südlichen Breiten ist, sondern auch ein kulturelles oder individuelles Problem durch eine mangelhafte Exposition. Aber auch der zuvor angesprochene fettreiche Seefisch, der früher als hochwertige Vitamin-D3-Quelle diente, für Inuit im hohen Norden ist dies die einzige Quelle an Vitamin-D3, steht nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung. Selbst ein Vitamin-D-Spiegel von etwa 50 Nanomol, 20 Nanogramm pro Milliliter, wird oft nicht mehr erreicht, was schon für die Knochengesundheit problematisch ist. Einen um den Faktor 2 bis 3 höheren Vitamin-D-Spiegel, der bei 100 bis 150 Nanomol pro Liter, das wären 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter, liegt und für immunologische sowie neurologische Gesundheit erforderlich ist, haben in der Regel nur Menschen, die ausreichend supplementieren. Dies sind jedoch nur Beispiele für Mikronährstoffe, bei denen sehr häufig ein Mangel vorliegt. Letztendlich kann unser autobiografisches Gedächtnis jedoch auf keinen essentiellen Mikronährstoff verzichten, um seine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Empfehlenswert ist deshalb ganz allgemein eine gezielte Supplementierung mit denjenigen Vitaminen und Spurenelementen, die trotz einer ausgewogenen Ernährung nicht ausreichend zugeführt werden können. Abgesehen von der Notwendigkeit einer vitalstoffreichen Ernährung ist interessanterweise auch der Verzicht auf Essen oder Fasten für das Wachstum des Hippocampus von Vorteil. Schon ein nächtliches Fasten von etwa 12 Stunden, das sogenannte Intervallfasten, aktiviert die sogenannte Ketogenese, bei der Fettsäuren aus unseren Fettdepots mobilisiert und in der Leber in kleine Bruchstücke bzw. Ketonkörper umgewandelt werden, die dann über den Blutstrom ins Gehirn gelangen. Dort können sie, im Gegensatz zu den Fettsäuren, die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Ketonkörper sind nicht nur energieeffizienter als Glucose, sie haben auch eine hormonelle Wirkung. Sie aktivieren die adulte hippocampale Neurogenese und verjüngen schon existierende ältere Nervenzellen. Zucker hingegen, vor allem in den unnatürlichen Mengen, wie wir ihn über Süßigkeiten, Mehlspeisen und Fertignahrung zuführen, führt zu erhöhten Blutzuckerspiegeln. Dies verursacht chemische Verklebungen der Zelloberflächen als sogenannte Advanced Glycation End Products, kurz AGEs, die wie ein Fremdkörper das Immunsystem aktivieren und durch die Inflammation das hippocampale Wachstum hemmen. Mehr über die entzündliche Hemmung der adulten hippocampalen Neurogenese in Kapitel 4. Verklebungen des Zellinneren hingegen beschleunigen den Alterungsprozess, also wieder genau das Gegenteil von der gesundheitsförderlichen Funktion von Ketonkörpern. Ein schädliches zu viel an Zucker ist ein Beispiel für das Gesetz des Maximums, das sich von Sprengels Gesetz des Minimums ableitete. Dies bedeutet nichts anderes, als dass ein zu viel an Essentiellem nicht nur keinen zusätzlichen Vorteil bringt, sondern in vielen Fällen sogar schadet. Für gesundheitsschädliche Substanzen bzw. Alkohol oder Nikotin ist das selbstverständlich, es gilt aber letztendlich auch für viele Bestandteile unserer heutigen Ernährung. So kommt es beispielsweise zu einer AGE-Belastung nicht nur durch eine hohe Zuckerzufuhr, Glucose, Fructose oder Galactose und alle Formen von Sirup, sondern auch durch AGEs in Nahrungsmitteln, die unter hohen Temperaturen hergestellt oder behandelt werden, also in gebackenem, gebratenem, gegrilltem und insbesondere in frittiertem. Kurzum, auch unsere Ernährungsweise bestimmt maßgeblich über den Erhalt oder Verlust unserer mentalen Leistungsfähigkeit und unseres autobiografischen Gedächtnisses.